96. Minute.
Hallo und herzlich willkommen zur 32. Folge von 96. Minute. Mein Name ist Henne, ich sitze hier heute bei herrlichem Sonnenschein mit Hannes und Gianni. Grüßt euch Jungs.
Moin. Moinsen.
Wir gehen in eine historische Woche, das kann man so sagen. Bin heute mit dem Auto viel durch Hannover gefahren und hab die vielen Fahnen gesehen am Maschsee, bei den Nanas. Sieht schön aus. Da merkt man, dass was los ist in dieser Woche. Ne?
Ja, sehr geil gemacht.
Richtig geil. Ja, aber jetzt befinden wir uns natürlich erstmal frisch nach dem Elversberg-Heimspiel. Und wir hatten große Hoffnung. Ne? Samstag lief irgendwie alles so in unsere Richtung. Ne? Also Rochelt, unser Spieler, der ja ausgeliehen ist, hat Bielefeld zum Sieg gegen Darmstadt geschossen. Dann hatten wir auch durch dich, ne, Johnny, einen Blick auf die gelben Karten bei Darmstadt. Auch da lief alles so in unsere Richtung. Kommen wir später noch drauf. Und dann haben wir so gedacht, ey, wir können echt klettern in der Tabelle, das wird was, Sonntag, ne? Und ja, es war dann leider doch nicht so ganz wie erhofft. Aber gehen wir mal rein. Wir blicken ja immer auf die Startelf erstmal. Und er schafft es jede Woche wieder, uns zu überraschen, ne? Und dann geht unsere Gruppe immer steil und wir überlegen und puzzeln, wie soll das Ganze dann auf dem Platz aussehen. Also letztendlich war es dann so, dass Allgeier, Leopold und Nawrocki die Dreierkette gebildet haben. Also es ist tatsächlich wieder dazu gekommen, dass Leopold in die Innenverteidigung gezogen wurde, wie auch schon gegen Schalke. Und dann gab es mit Thordarson, Aseko und Taibi drei so zentrale Mittelfeldspieler. Ich hatte das Gefühl, dass Thordarson die Sechs eher bekleiden sollte und Aseko und Taibi so, ja, sich so die Achterposition geteilt haben. Udenne, Neubauer wie gewohnt. Und dann hatten wir irgendwie mit Jokota so einen, der so halb außen rechts, aber auch rechter Stürmer irgendwie gespielt hat, sowas Verkapptes. Und Pichler war irgendwie Mittelstürmer und linker Stürmer auch in eins. Also war echt wild.
Ja, ich habe auch lange gebraucht, um zu verstehen, was sie da vorhaben. Da hat für mich irgendwie anfangs auch schon viele Rätsel aufgegeben und ich dachte, er wird doch jetzt die Formation nicht umstellen. Und das war dann für mich auch erstmal ein Wirrwarr. Ich hatte bei Taibi früh das Gefühl, dass er während des Ballbesitzes von Elversberg, dass er den Manndecker für Condé gemacht hat. Der war immer ihm auf der Ferse und ich muss auch sagen, das hat er relativ gut gemacht. In der Defensive fand ich ihn diesmal relativ stark. Er war echt immer, stand ihm immer auf dem Fuß. Und ich glaube, dadurch ist er ein bisschen weiter in die Mitte gerückt. Und so war aber für Elversberg relativ schnell klar, wie die eröffnen können. Ne? Bei uns auf der rechten Seite ein bisschen mehr frei. Und ja, Jokota, der hat dann irgendwie komplett vorne immer gepresst. Der hat ja wieder Meter gemacht. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, was sie da vorhaben.
Ja, was mich tatsächlich am meisten überrascht hat, war, dass Gita nicht auf dem Platz stand.
Ja.
Chakrun war so das Erste, was mir aufgefallen ist. Aber irgendwann habe ich dann gecheckt, wo ist eigentlich Gita? Ne? Und dann wurde mir relativ schnell klar, dass Leopold wahrscheinlich wieder der sein wird, der dann in die Innenverteidigung zieht. Wir haben uns dann aber relativ schnell erstmal so drauf committed, dass wir unserem Trainer vertrauen, ne? dass wir da guter Hoffnung ins Spiel gehen und der da seine Idee hat. Und das sollte auch erstmal so kommen. Ich war wirklich sehr zufrieden, wie die Mannschaft in das Spiel reingekommen ist. Ne? Sie haben unfassbar hoch gepresst, hatten eine richtig gute Intensität und waren sehr dominant. Ne? Also sie waren wirklich richtig drauf und dran, da zu zeigen, dass sie eben doch eine gewisse andere Erwartung im Verein haben als Elversberg, hatte ich so das Gefühl. Elversberg hat sich am Anfang erstmal das Ganze so angeguckt und hat irgendwie relativ tief gestanden und versucht, da hinten rauszuspielen. Und so kam es dann auch dazu, dass Pichler schon relativ früh im Spiel zwei Kopfbälle bekommen hat. Leider nicht so wirklich gefährlich, aber da hat man irgendwie gesehen, dass man hat schon versucht, gerade über Jokota, Pichler zu füttern. Und dann kam die 20. Minute, wo Aseko wirklich glänzend sich auf der linken Seite durchsetzt. Ne? Also brutal wieder gemacht. Dynamisch dann von links in den Strafraum reinkommt, reinflankt und Maximilian Rohr das Ding ins eigene Tor schießt. Zu dem Zeitpunkt habe ich echt gedacht, ja geil, Glück auch noch auf unserer Seite, wir sind super im Spiel, super dominant, alles gut. Petkov und Ferrei, muss ich sagen, ich habe Petkov erstmal nicht erkannt, weil der eine neue Frise hatte, aber Petkov, geiler Spieler. Also wie die wirbeln, das ist schon geil. Und was mir bei Elversberg aufgefallen ist, die haben dann in der ersten Halbzeit nicht so viel gemacht. Aber wenn die den Ball kriegen, sind die so zielstrebig. Also die machen dann zwei, drei Kontakte.
Ja.
Ging dann meistens schief, aber unfassbar geradlinig Richtung Strafraum.
Die dahinter, die Abläufe, die sind echt...
Ja.
Eingeimpft.
Hat mich auch fasziniert und ich muss sagen, dass dann, wann es gefährlich wurde, das waren lange Bälle über unsere Dreierkette hinten, wo dann die Elversberger genau wussten, wann sie den Antritt machen müssen, um nicht mehr abseits zu stehen, und dann wurde es auch echt gefährlich. Da sind unsere drei Verteidiger hinten auch das ein oder andere Mal ein bisschen ins Wanken gekommen, weil der Ball dann über die hinweg geflogen ist und die dann nicht so richtig wussten, was sie da machen sollen. Und also die paar Angriffe, die sie hatten, die sind echt irgendwie sehr zielstrebig zu Ende gespielt worden und sind dann auch irgendwie in Chancen mehr oder weniger gemündet. Mhm. Das haben sie echt stark gemacht, muss ich auch sagen.
Ja,
eine ganz kurze Frage habe ich. Habt ihr, weil das wollte ich euch unbedingt fragen, habt ihr das Gefühl, dass Tietz etwas noch aggressiver gespielt hat seit den Spielen davor? Also im Gegensatz zu den Spielen davor?
Das war ganz stark mein Eindruck.
Das war auch mein Eindruck. Und ich glaube, dass Elversberg sich die letzten Spiele, ich sag jetzt mal extra provokant, unter Schmadtke noch angeguckt hat und das Gefühl hatten, okay, sie sind nicht mehr ganz so nicht mehr ganz so aggressiv. Und ich habe das Gefühl, das hat Elversberg enorm überrascht, dass 96 dann wirklich wieder so ersten Teil der Hinrunde Spiele oder Spielstil übernommen hat. Fand ich krass. Mhm. Hat so Bock gemacht, die erste Halbzeit.
Ja, voll. Ging mir auch so. Ich hatte echt das Gefühl, dass er sie wieder ein bisschen von alleine losgelassen hat. Zügellos, aber stets an der Leine. Ne? So sieht's aus. Mir gefällt das echt gut. Ich finde diesen Trainer auch ganz cool. Habt ihr von dem schon mal ein paar Interviews gesehen? Mhm. Ich finde, der sieht erstmal so ein bisschen aus wie so Ritterknappe aus dem Mittelalter irgendwie
mit seiner Frise.
Aber ich finde den geil. Ich finde, der hat Feuer. Der ist ja auf- und abgestiefelt da am Rand. Und ist euch zufällig aufgefallen, wer da drum herum auch die Mannschaft von Elversberg noch extrem nach vorne gepusht hat? Fast für meinen Geschmack schon ein bisschen zu doll. Mike Franz ist Co-Trainer bei der SV Elversberg. Und der war mit seinen Stollenschuhen, ist er da auf und ab und war richtig on fire. Richtig on fire. Naja, aber trotzdem war es unsere Halbzeit. STT kam dann nochmal zum Kopfball und die einzig gute Ecke im Spiel, muss man sagen, die Leopold auf Nawrocki spielt und Nawrocki das Ding sehr gefährlich geköpft und wird leider gehalten. Also insgesamt wirklich eine gute erste Halbzeit. 96 wirklich dominant mit 62% Ballbesitz, jetzt nicht so richtig torgefährlich. Man hat durch ein glückliches Eigentor geführt, aber trotzdem war ich wirklich recht zufrieden. Die Elversberg erstmal so abwartend, relativ tiefstehend, aber zielstrebig und schnörkellos, muss man schon sagen. Hat man gemerkt, dass die gefährlich sind. Was mir immer noch nicht so ganz gefällt, ist das mit Enzo in der Innenverteidigung. Ich hatte das Gefühl, wir waren dann oft nur mit zwei Spielern hinten und wenn die dann mal schnell kontaktet haben, was in der ersten Halbzeit noch nicht so ganz geklappt hat bei denen, waren wir schon offen, ne?
Also ich fand auch, dass SCT hat es nicht schlecht gemacht, aber er hatte nicht diesen Impact als Verbindungsspieler, den Enzo sonst hat, das muss man schon sagen. Das hat mir in der ersten Halbzeit ein bisschen gefehlt. Da hätte ich gerne Enzo auf der 6 gesehen, auch wenn SCT es bis dato gut gemacht hat. Aber da fehlte mir so ein bisschen dieser Spirit nach vorne, den Enzo immer so geil hat.
Ja, Gianni, wir haben uns dann in der Halbzeit kurz gesehen und hatten dann darüber nachgedacht, dass Taibi das solide gemacht hat, er aber wie eigentlich leider immer nicht so richtig Zugriff auf unser Offensivspiel hatte, ne? Also mit seinem feinen Fuß da nicht wirklich eingebunden war. Und wir hatten uns dann Chakrun in der Halbzeit schon gewünscht. Ich muss aber sagen, es ist schon irgendwie strange, dass man sich jetzt mittlerweile in der Halbzeit dann immer trifft und schon über 2-3 Wechsel nachdenkt, ne?
Zumal also im Spielverlauf mit der Kontrolle in der ersten Halbzeit eigentlich nicht wirklich notwendig, ne? Aber man hat irgendwie trotzdem das Verlangen gehabt, ich zumindest, gerade auch mit Blick auf die Bank, die wir hatten. Wir haben uns ja vor dem Spiel nochmal die Ersatzbank angeguckt. Da war schon ordentlich Qualität.
Ja, ne, so sollte es dann auch kommen. Chakrun kam für Taibi. Aber, und das ist jetzt wirklich was, da will ich mit euch mal ein bisschen länger drüber sprechen, in der 46. Minute kommt dann auch ein Okon für Thordarson. Ja, und da muss ich euch sagen, jetzt auch, da nehmen wir dann vielleicht auch schon so ein bisschen den weiteren Verlauf des Spiels vorweg, aber also das kapiere ich nicht. Du hast den Plan, gegen Elversberg das Zentrum zu verdichten. Hast das Ziel, eigentlich hast du ja mit 4 zentralen Mittelfeldspielern gespielt. Mit Aseko, mit Taibi, mit Thordarson und mit Leopold, der ja so eine schwimmende 6 gespielt hast. Aber theoretisch hast du ja 4 Zentrale, die auch im Spielaufbau über die Zentrale da ein bisschen was mitwirken können. Und dann nimmst du zur Halbzeit 2 davon raus. Klar, Leopold schiebst du dann nach vorne, ne? Aber STT war ganz gut im Spiel, muss ich sagen. Und er hat auch diese körperliche Präsenz. Und dann bringst du nicht einen Gita, der Erfahrung und Struktur und Verlässlichkeit hinten mit reinbringt, sondern bringst einen aus meiner Sicht völlig verunsicherten Okon. Tietz hat es nachher erklärt, der wollte das Tempo von ihm haben gegen Petkov. Aber wie blickt ihr auf diesen Wechsel? Also ich kann es nicht verstehen.
Ich hatte tatsächlich Verständnis für, weil ich genau auch den Plan dahinter verstanden habe. Wie du auch vorhin schon gesagt hattest, fehlte hinten irgendwo die Struktur mit einem Leopold als Innenverteidiger. Und gerade auch diese Chipbälle, die immer wieder über die Kette gespielt wurden, sind natürlich da so ein bisschen entgegen der Größe von einem Leopold. Und ich glaube, da wollte Tietz einfach nur hinten so ein bisschen mehr Körpergröße ins Spiel bringen. Und ja, wie er es schon erklärt hat, er bringt dann natürlich einen Okon anstatt einem Gita, weil Okon mehr Tempo mitbringt. Kann man sich drüber unterhalten. Ich hab schon verstanden, aber ja, was sagst du, Hannes?
Pflichte dir komplett bei. Ich sehe es genau so. Ich habe es verstanden. Er hat es ja später auch erklärt und ich habe es eben auch gesagt, dass ich das Gefühl hatte, dass wenn es gefährlich wurde, waren es lange Bälle über unsere Dreierkette. Tietz hat es erklärt, er wollte da mehr Tempo. Bin aber auch voll bei Henne und muss sagen, dass Okon relativ früh, also er wirkte auch verunsichert, nicht nur gestern, sondern auch in den Spielen davor. Und hätte mir dann lieber einen Spieler gewünscht wie einen Gita, der deutlich mehr ausstrahlt, der die Bälle dann in der Luft gewinnt, als übers Tempo gewinnen muss. Ich glaube, damit hätten wir oder wären wir besser aufgestellt gewesen. Deswegen, Verständnis für Tietz' Entscheidung, Umsetzung war dann leider, oder der Spieler auf dem Feld war dann ein bisschen dürftig.
Also was ich mir jetzt im Nachgang hätte vielleicht gewünscht, wäre, dass er erstmal mit der 11 aus der ersten Halbzeit so weitergemacht hätte und dann vielleicht so in der 55., 60. die erste Rotation reingebracht hätte. Natürlich habe ich mir in der Halbzeit Hüseyin gewünscht, den hätte ich natürlich auch von Anfang an gebracht. Aber eine Mannschaft, die momentan oder in der ersten Halbzeit so gut aufgetreten ist, komplett schon in der Halbzeit einmal punktuell auseinanderzustückeln, weiß ich nicht, ob das so der richtige Weg war.
Also ich will jetzt mal ankündigen, dass ich mich jetzt so langsam warm rede.
Ragebait.
Also ich, mein Puls steigt jetzt so, ne? Ihr müsst gleich ein bisschen gucken, dass ich nicht hier gleich vom Stuhl kippe, weil ich jetzt echt wütend werde. Möchte dem aber voranschieben, dass jetzt das, was ich, also ich kritisiere jetzt ganz viel an Tietz auch tatsächlich, muss ich sagen. Ich möchte das aber mit einer Sache nicht vermischen, die uns als Podcast-Team jetzt in den letzten 1-2 Wochen sehr gestört hat. Denn es wurde vielfach berichtet, dass Tietz einen nicht so sauberen menschlichen Umgang pflegt. Ja, dass also Schmadtke sich ja auch daran gestört hat, wie Tietz diese Mannschaft führt. So, und dann habe ich vielfach gelesen, ja, Tietz, menschlicher Umgang lässt zu wünschen übrig und so weiter und so fort. Wir sind alle für einen guten menschlichen Umgang, das ist ganz klar. Aber es ist Leistungssport. Es ist Leistungssport, wo unfassbar Druck herrscht, ja, wo Erwartungsdruck herrscht, wo Kohle drin steckt, wo es um Ergebnisse geht. Ja, und das heißt, er hat einen breiten Kader bekommen mit vielen guten Spielern und er bedient sich an diesem breiten Kader. Ja, das heißt, die allermeisten Spieler sind ja Teil dieser Saison. Wir können nachher am Ende gerne nochmal, wir müssen über Weishaupt nochmal reden. Ja, es gibt so ein paar Spieler, Roggo, Nielsen, die fallen jetzt ehrlich gerade hinten runter und das ist hart, ja. Aber die allermeisten Spieler sind ja mit dabei. Es ist ja kein, also er geht ja nicht den Weg, ich spiele mit 12, 13 Spielern, sondern es ist ja ein 16er bis 18er Kader, der die ganze Zeit relevant ist. Das muss man ja sagen. Das heißt, man kann es ja auch mal so sehen und sagen, hey, aber er bindet doch eigentlich alle mit ein. Alle haben irgendwie ihre Rolle. Mal ist es Gita die eine Woche, jetzt war Gita auf der Bank.
Taibi.
Man könnte es ja auch positiv sehen und sagen, ey, er hat doch eigentlich einen großen Stamm an Kader Spielern, die er immer wieder mit reinholt und die, denen er signalisiert, hey, ich brauche dich.
100 Pro. Oder? Also der Vorteil, genau wie du sagst, ist, dass jeder Spieler hier die Chance hat, über Qualität sich in die Mannschaft zu spielen. Und das kritisieren viele, weil es viel Rotation gibt und dadurch vielleicht auch ein gewisser Unmut nach außen entsteht. Aber es zeigt dir auch, dass wenn du hier Leistung bringst in der Woche, und das sagt Tietz auch immer wieder, dann hast du die Chance auf den Startplatz.
Genau, und Tietz ist nun mal ein Trainer mit einer ganz klaren Vision, mit einer Spielidee. Das hatten wir lange in Hannover nicht vor ihm. Und er sucht seine Spieler, mit denen er sein Spiel durchziehen kann. So. Und ich finde, wenn man jetzt von außen, und da muss ich ja ganz ehrlich auch mal sagen, wir sind ja auch von außen. Ja, wir, klar, so ab und zu kriegen wir auch mal einen Blick hinter die Kulissen. Aber wir sind ja nicht in der Kabine dabei und haben da auch keine Informationen. Und ich wäre sehr vorsichtig mit, ja, in der Kabine wurde das gesagt, versprochen und dann nicht eingehalten und menschlicher Umgang und wie der mit seinen Spielern redet und umgeht. Und nach dem Fürth-Spiel hat er jemanden angezählt, der wollte eigentlich spielen, hat er aber nicht. Da wäre ich von außen echt verdammt vorsichtig mit. Deswegen war mir jetzt wichtig, voranzuschieben, die Kritik, die ich jetzt gleich echt massiv äußern möchte an Tietz und auch an dem Spiel in der zweiten Halbzeit dann, die hat nichts damit zu tun. Da will ich mich ganz klar von abgrenzen. Ja, das ist ein Trainer, der eine Leistungssportmannschaft führt. Er will aufsteigen, er will sein Spiel durchbringen. Ja, er hat da einen großen Druck auch hinter sich und bislang macht er das ziemlich gut mit diesem Team. Ja, und eine Sache widersprecht mir, wenn ihr es anders seht. Ich sehe jede Woche eine Mannschaft, die heiß ist. Oder?
Ja, safe. Das also, kann man dir nicht absprechen.
Manchmal funktioniert das Spiel nicht so. In letzter Zeit auch häufiger, muss man eingestehen. Aber ich sehe immer ein Kollektiv, was zusammenarbeitet, was heiß ist, was Bock hat, was einen Blick auf die Fans hat, einen Blick auf das Umfeld hat, einen Blick auf die Stadt hat. Was das Derby mit Kampf und Überzeugung durchgezogen hat. Also ich sehe da nicht einen Haufen Individuen, die sich irgendwie an dem menschlichen Umgang des Trainers stören und nicht mehr für den Trainer spielen.
100%.
Ja. Oder? Okay. Und davon ausgehend gehen wir jetzt in die zweite Halbzeit. In der 49. Minute kommt nämlich das Erste, worüber ich mich wirklich ärgere und worüber man jetzt auch mehr sprechen muss, denn in der 49. Minute, ihr erinnert euch, hatten wir diese Großchance von Udenne. Ich weiß nicht, ob ihr es euch auch nochmal im Fernsehen angeguckt habt. Ist wirklich eine Riesenchance. Der steht frei vor dem Tor. Und ganz ehrlich, Leute, wenn man aufsteigen möchte, dann muss man solche Dinger einfach ehrlich auch mal machen. Und es kommen noch ein paar andere Chancen in der zweiten Halbzeit und wir machen sie nicht rein. Und wenn wir in der 49. rauskommen, 2-0 führen, und wie oft hatten wir das schon in dieser Saison, dann ist das Ding durch. Dann kannst du dich auch mal hinten reinstellen und das Ding verwalten und dann ist das Stadion da. Ne, wieder geile Vorlage von Aseko und Udenne steht im Prinzip blank vorm Tor. Ihr erinnert euch an die Derby-Chance von ihm. Wir wollen jetzt hier keinen jungen Spieler fertig machen, aber solche Dinger müssen dann halt auch einfach mal rein.
Und Blueprint des Hinspiels, habt ihr das auf dem Schirm? Da steht der einen Meter vorm Tor und versucht das Ding mit 300 km/h ins Tor zu schießen und ballert den einfach in den Nachthimmel von Elversberg. Und das hatte ich gestern sofort wieder im Kopf.
Ja, also 49. Minute und wir können das Ding entscheiden. So, ne? Und wir kamen auch trotz dieses personellen Wechsels erstmal ganz gut raus. Jetzt passiert aber Folgendes. Jetzt kommt die 53. Minute und da müssen wir richtig reingehen und das von, ich will das mit euch von Anfang bis Ende durchkauen, weil auch da ist mir wieder die Betrachtung gestern viel zu einfach gewesen. Also wir haben jetzt die 53. Minute und wir haben eine Ecke. Übrigens ganz kurz zu den Ecken. Wie viele Ecken wollen wir eigentlich jede Woche haben? Und also das Highlight war ja gestern die Ecke, ich glaube Neubauer.
Neubauer. Schön. Schönes die Ausmaß. War, glaube ich, schon da, wo der Eckkreis aufhört, da war die schon im Aus.
Schön auf also den ersten Pfosten.
Weißt du, was ich mir gestern überlegt habe? Wenn Stanze pro Spot zahlt, für jeden, wenn die eingeblendet werden, ist die Pleite.
Ja, das stimmt. Ja.
Also ich möchte dazu nichts sagen. Es war einfach viel zu ungefährlich.
Ja. Ja, und man muss sich doch mal langsam irgendwas überlegen. Aber gut, wir haben eine Ecke. So, und jetzt kommen wir zu einem Thema. Das habt ihr von mir schon ganz oft gehört. Ich erinnere da wieder an meine Kontersicherung, die ich noch vom Hockey kenne. Drei Spieler hinten, machst ein Dreieck nach vorne mit einer Spitze, hast zwei hinten. Du kannst das Dreieck meinetwegen auch Richtung Mittellinie schieben, aber du brauchst halt eine Absicherung. So, dann machst du diese Ecke und ich sag mal so, die Wahrscheinlichkeit, dass bei uns eine Ecke zum Erfolg führt, ist ja relativ gering. Aber wir gehen da drauf, als hätten wir das Selbstverständnis, jede zweite Ecke ist ein Tor. Und wir wollen alle vorne zum Jubeln im Strafraum haben. Der Keeper fängt den Ball und schaltet schnell und wirft den Ball ab. Und die komplette 10 ist, also nicht die 11, weil Neu ist ja noch hinten, aber die komplette 10 ist ausgehebelt mit einem Abwurf. So, da geht's schon mal los. Regt euch das auch so auf oder habe ich die meine exklusiv?
Nein, also auf gar keinen Fall. Ich pflichte dir 100% bei. Und dann haben sie ja sogar Aseko hinten stehen lassen oder relativ weit hinten als den vermeintlich Schnellen, der dann nach hinten sprinten kann. Aber selbst der stand ja sogar vor Ferrei.
Ja.
Der hätte mindestens mal kurz vor der Mittellinie stehen müssen, um das irgendwie dann ganz ruhig runterzuspielen. Aber das war eine Katastrophe.
Also Johnny, erklär's mir, du siehst mehr Fußballspieler als ich. Ich kapiere es nicht. Du führst doch 1-0. Du führst 1-0 zu Hause. Du hast jetzt keine mega geilen Ecken. Du hast auch einige kleine Spieler in der Mannschaft. Lass die doch hinten stehen.
Ja, 100%.
Dein Blick ist geil,
ja,
Johnny.
Genau über das Thema können wir uns ja auch gerne nochmal streiten, aber ich habe da Schwierigkeiten, irgendwie einen Plan dahinter zu erkennen. Es ist einfach kompletter Bullshit, der da getrieben wurde. Ich werde nicht schlau draus. Und da kann man ganz klar Tietz auch den Vorwurf machen, weil die Grundordnung, die stellt er auf, ne, beim Eckball. Und das war einfach zu offensiv. Ich weiß nicht, was die sich dabei gedacht haben. Stell ich mal einen mehr rein im Strafraum, damit erhöhe ich die Chance, dass irgendwer an Kopfball kommt.
Ja, vor allem auch ein Jokota, den kannst du auch hinten das abstellen, weil
du hast da mehrere.
Das meine ich, genau.
Der wird eh nicht zum Kopfball kommen.
Genau. Also. Und selbst wenn man den Ball dann am Strafraum wieder schnell erobern möchte, dann können die zwei oder drei, die da hinten die Konterabsicherung machen, ja auch gerne rausschieben. Aber genau solche schnellen Überfälle haben wir einfach jetzt viel zu oft gehabt.
Und genau darauf haben die halt auch gelauert.
Ne? Ändert das doch irgendwann mal.
Als er den Ball gefangen hat, er hat sofort
Kopf hoch direkt.
Und Ferrei ist sofort in Vollsprint rein, weil er halt den Raum gesehen hat und dann.
Und eine Sache ist mir aufgefallen, besonders Ocon. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Der hat gecheckt, okay, wir kommen nicht an den Ball. Der Keeper hat den und der ist mit 120 km/h sofort zurückgesprintet. Es ist keine Sache der Mentalität der Mannschaft, dass die sich dann nicht schnell genug umdrehen. Nee. Es ist wirklich eine Ausrichtungssache. Korrekt. So, naja, Ball abgeworfen. Der ehemalige Braunschweiger ist vorne gegen Aseko. So, Ferrei ist auch ein schneller Spieler, ne? Und dann geht's los und dann kommt die erste Szene, weil wir müssen jetzt drei Szenen betrachten. Erste Szene ist, Aseko zupft an Ferreis Trikot. So. Aseko kriegt einen Sprintvorteil dadurch. Ja, ich habe dann nachher nochmal eine Perspektive gesehen, wo man wirklich sieht, dass dieser Trikotzupfer einen Impact hatte. Ja, Aseko ist dann vorne, ist vor ihm am Ball. Ferrei trifft ihn zweimal mit dem Fuß unten und schubst ihn oben nochmal zwischen die Schulterblätter. Aseko kommt ins Straucheln. Ferrei kriegt den Ball wieder. Aseko trifft ihn im Fallen. Nachweislich trifft er ihn auch. So, sogar so, dass er dann verletzt runter musste, Ferrei. Und dann gibt es Elfmeter. So, jetzt gehen wir diese Szenen mal durch, weil wir haben ja von Robert Schröder gelernt, VAR, bei einer VAR-würdigen Szene wird der ganze Angriff gecheckt. Das heißt, der VAR muss sich ja ab dem Abwurf alles angucken. So. Meine Meinung ist jetzt nach Ansicht der Bilder, wie Schiedsrichter so schön sagen, ist meine Meinung, du musst den Aseko-Zupfer eigentlich werten. Du musst eigentlich sagen, da, und das sagt der Trainer von Elversberg auch nachher in der PK, und wenn du das wertest, ist es eine Notbremse und dann ist es rot für Aseko. Und Aseko sagt selber, und das finde ich super auch von so einem jungen Spieler, wenn er sich vorher fallen lässt, als ich ihn oben treffe, dann sage ich nichts. Ne? Das heißt, er räumt ein, er hat am ungefähr Höhe Mittellinie, am Beginn des Sprints, hat er einen Impact auf ihn gehabt. Räumt er selber ein. Aber dann läuft er weiter. So, und dann trifft er mich, dann falle ich hin. So, ne? Das heißt, erst foult Aseko, gibt er sogar zu, und dann foult Feray. Das heißt, selbst wenn du diesen Trikotzupfer nicht ahndest, musst du dann offensiv faul in der zweiten Szene pfeifen. So.
Gab es eine Rechtfertigung vom Schiri bezogen auf die Szene?
Nee, noch nicht.
Mein Gedanke war, dass er vielleicht den Zupfer von Aseko nicht gewertet hat, weil der Angriff noch lief. Und aufgrund des Foulspiels von Aseko er natürlich die erste Situation dann nicht
berücksichtigt. Ja, Feray bleibt ja auch stehen. Dann kannst du ja als Schiri weiterlaufen lassen. Mir geht es um VAR. Wir haben gelernt, VAR checkt den ganzen Angriff.
Genau, ich glaube, da sind wir wieder beim VAR-Thema. Das Problem ist ja, und da hatten wir eben auch kurz drüber gesprochen, ist, der Schiri kann die Entscheidung zurücknehmen, aber nur, wenn es eine klare Fehlentscheidung gibt. Bei dem ersten Zupfer gehe ich mit, ist eine 50-50-Entscheidung. Nicht jeder Schiri sagt da, boah, das reicht für eine Notbremse, ne, es wird viel gezupft und hier und da gebe ich nicht.
Nee, sind wir sogar in einem Schwarz-Weiß-Ding,
ja,
weil
du,
ziehen ist halten
du.
Und halten als letzter Mann ist rot.
Absolut, ich, ne? Mit der Regelauslegung gehe ich komplett mit dir, was dann am Ende gepfiffen wird, ist was anderes. Und ich glaube, sie haben einfach beide Fouls, oder so muss es ja gewesen sein in der perfekten Welt, der sagt, beide Fouls waren nicht irgendwie ausschlaggebend und sind nicht vorher zu werten, deswegen hast du keine hundertprozentige Fehlentscheidung getroffen und deswegen bleibt der Elfmeter bestehen. Ich finde, in so einer Situation muss der VAR sagen, Alter, da waren zwei heiße Dinger, sorry, aber hier muss ich mich aus der Verantwortung ziehen, da musst du dir das angucken.
Genau, guck dir das an, genau.
Ich bin ja nicht mal unbedingt, also ich habe mir das gestern ganz einfach hochgerechnet. Es waren drei Situationen, die an dem VAR oder an der Entscheidung beteiligt waren. Ja. Zwei gegen uns, eine für uns. Ja. Und dann habe ich mir ganz einfach hergeleitet, es steht 2-1 für Feray. Okay, dann ist es fair. Also er wurde einmal gezupft und dann nochmal getreten nach dem Offensivfoul. Ich habe das für mich so abgehakt, aber es ist ja auch völlig egal. Was ich nur erwarte, wenn der Schiri rausgeht, sich das anguckt und dann sagt, reicht mir nicht, dann sage ich, okay, was ist ich, pöbel ein bisschen, dann ist das Ding für mich durch. Aber da nicht rauszugehen, das ist für mich die eigentliche Frechheit und nur darüber rege ich mich auf.
Wir haben ja, wie du schon gesagt hast, wir haben uns vorhin auf dem Weg hier schon unterhalten, mich würde in so einer Situation gerne mal interessieren, welche Kommunikation findet statt? Da meldet sich der Kölner Keller irgendwie beim Offiziellen auf dem Platz. Was genau wird da gesprochen? Mir fehlt da so ein bisschen die Transparenz fehlt mir, klar. Ich würde gerne mal wissen, was besprechen die da? Worauf bezieht er sich? Hat er sich nur diese Aktion angeguckt, wo er gefallen ist? Okay, gab es da den Kontakt oder nicht? Oder hat er tatsächlich seit Beginn des Konters, also mit dem Ziehen von Aseko, hat er sich da schon die Situationen angeschaut? Also ich tue mich echt schwer, ne? Also diese VAR-Kacke geht mir echt so gegen den Strich.
Ja, komplett.
Also wenn es dir nicht geben würde und wir hier sitzen würden und wir uns einfach nur auf eine Fehlentscheidung vom Schiri berufen würden, dann könnte ich einfach viel, viel mehr damit leben. Aber dadurch, dass wir halt diesen Videoassistenz haben, diesen Videoassistent, fühlt es sich einfach brutal unfair an. Gerade auch.
Ja, es gibt halt viel zu viele Ebenen, um es zu bewerten.
Ja.
Ja.
Also, und ja, wir können auch gerne nochmal aufs Hinspiel blicken. Da gab es eine ähnliche Situation mit dem Kollegen Pinkert, der gefühlt noch drei Schritte macht, bevor er fällt. Und ich habe da kein Verständnis mehr für. Sorry, es tut mir leid, aber du hast da einen Kölner Keller, der sich die Bilder im Live anschaut und daraus resultiert dann sowas. Also ich ja, keine Ahnung, ich habe also keinen Bock mehr drauf.
Verstehe ich. Ich will nur auch eine Sache noch loswerden für alle, die sagen, das war hundertprozentig kein Elfmeter. Das ist für mich ein bisschen zu einfach, weil ich würde die Schuld hier dem Schiri zuschieben, der sich den VR nicht anguckt, um die Entscheidung zu treffen. Ja. Aber man muss einfach auch dieses Ziehen, genau wie du es gesagt hast, das musst du in Betracht ziehen. Du kannst nicht einfach nur sagen, das war ein Offensivfoul, weil ne, Ferrei oder Aseko hätte ihn niemals eingeholt, hätte er nicht diesen Zupfer begangen. Deswegen ist mir es zu einfach, wenn die Leute nur sagen, das war ein Offensivfoul. Die Situation davor ist genauso zu betrachten. Aber was mich nervt, ist, dass er nicht rausgegangen ist, sich das anzuschauen.
Nein, und dann wir haben ja was zur Kommunikation, wir haben ja gelernt durch Robert Schröder, wenn der VAR sagt, guck's dir bitte an.
Ja.
Kratzt es bei euch auch?
Ja.
Bei mir auch.
Nicht wenn mehr. Wenn der.
Warte mal ganz kurz. Hallo.
Wenn der VRR sagt, guck's dir nochmal an, da sind zwei, wie du eben gesagt hast, da sind zwei, drei heikle Szenen.
Ja.
Dann geht der raus. Es gab noch nie einen Schiedsrichter, der gesagt hat, nee, ich bleib dabei. Das heißt, die Schuld liegt beim VRR. Ja. VRR muss sagen, ey, Digi, ich habe hier zwei Szenen.
100 Pro.
Die sind wirklich echt auf knifflig. Die sind vorher. Guck sie dir bitte an.
Ja.
So, macht er nicht.
Ganz kurz, ich finde, das ist eine Bilderbuchaufnahme für so eine Schulung. Das ist, in solchen Momenten musst du rausgehen. Da musst du rausgehen. Wenn es zwei Situationen im gleichen Angriff ist, da musst du rausgehen. Also das ist für mich eine, die muss da gezeigt werden bei der DFL, wenn es Schiedsrichterschulung gibt oder VAR-Schulung. Also ein besseres Beispiel für einen VAR-Eingriff gibt es nicht.
Aber kenne ich einige Hannover-Szenen aus der Saison, die als Beispiel genutzt
werden. Ja, aber so, das ist wirklich eindeutig.
Genau. Du kannst auch oder musst es meiner Meinung nach auch Offensivfoul gegen Ferrei für Aseko pfeifen. Und das ist mir jetzt auch nochmal wichtig, weil uns wurde eine Perspektive zugespielt, die es im TV nicht gab. Du musst in der dritten Szene dann auch Elfmeter pfeifen, weil es ein Elfmeter ist. Ja, also klar, Aseko fällt, aber er trifft Ferrei nachweislich so, dass er umknickt. Also er trifft ihn im Sprunggelenk. Das war ehrlich gesagt das, was in der Szene so am meisten bei mir hängen geblieben ist. Ich habe Ferrei so durchbeleidigt, weil ich so dachte, was liegt der denn da? Das war doch überhaupt keine wirkliche Berührung. Und der liegt da, wurde dann sogar ausgewechselt.
Ja.
Also der hat gar nicht mehr weitergespielt. Ja, das heißt, der ist echt fies umgeknickt. Der hat dem mit dem ausschwingenden Bein das Sprunggelenk umgedreht.
Und was man sagen kann, wir haben ja auch nochmal ein Video gesehen, was irgendwie nicht so im Internet kursierte. Man sieht, dass er ihm nicht, wie viele angenommen haben, auf den Oberschenkel tritt, sondern er tritt in den Rasen, steht quasi und dann fällt ihm Aseko ins Sprunggelenk und dadurch knickt er um.
Genau.
Weil auf den anderen Bildern sah das immer so aus, als würde Ferrei Aseko auf den Oberschenkel treten und das war nicht der Fall.
Genau, das heißt, wenn man nur die dritte Szene isoliert betrachtet, ist es ein Elfmeter. Aber es ist eine Verkettung von drei Szenen.
Ja.
Ne? Deswegen, man darf diesen Elfmeter nicht geben, weil vorher zwei Szenen sind, die man halt auch pfeifen muss. So. Es ist für mich nämlich keine Schlüsselszene, ja, weil wir, natürlich ist es, wenn man jetzt rein auf den Spielablauf guckt, ist es eine Schlüsselszene, weil da ein Tor fällt und dann geht es 1-1 aus. Natürlich. Aber für mich ist diese Szene nicht so relevant für unser Spiel, weil einfach die zweite Halbzeit dann, gehe ich gleich noch weiter drauf ein, nicht so verlaufen ist, wie sie hätte nach der ersten Halbzeit verlaufen müssen. Zwei Sachen noch. Erstens, Eckenabsicherung. Es geht mir auf die Nerven, darüber wird nicht gesprochen. Es gibt keinen Journalisten, der nachher mal fragt, Herr Tietz, wie sieht es eigentlich mit der Eckenkontersicherung aus? Würde ich ihn gerne mal fragen. Und das Zweite ist, warum, also Aseko verschafft sich einen Vorteil, hat den Ball, warum drischt er das Ding nicht auf die Westtribüne? Was will er mit dem, er ist im Vollsprint, keine Frage, es ist schnell, ja, der Ball läuft, aber was will er mit dem Ball machen?
Er wird spielerisch lösen. So wirkt es.
Und da in solchen Momenten merkt man, dass er eben noch 19 ist. Also du musst das Ding meiner Meinung nach auf die Westtribüne jagen, dann rücken alle anderen nach, haben einen Einwurf und dann ist alles gut. Da versuchen irgendwie den Ball auslaufen zu lassen und das mit dem Körper abzuschirmen, das ist leider ein bisschen grün. Da sind wir wieder bei Fabians These, grün hinter den Ohren. Gianni, du hast noch was auf der Seele dazu.
Ja, wir waren selber schuld, aber für mich war es ganz klar eine Schlüsselszene. um dir da einmal kurz zu widersprechen. Ich fand es einfach eine Szene, die das Spiel für uns negativ beeinflusst hat. Ja, ich versuche auch oder ich nehme mir immer wieder vor, mich nicht allzu lange über sowas aufzuregen und ich rede es mir einfach mal positiv und zwar damit, dass wenn das Ganze regulär verlaufen wäre, so wie wir meinen, sprich erster Zupfer von Aseko, dann wäre er mit Rot vom Platz geflogen und dann würde er uns nicht nur nächste Woche fehlen, sondern auch darauf die Woche gegen Paderborn, weil bei Glattrot ist Mindeststrafe 2 Spiele, es sei denn du heißt Edin Dzeko, dann könnte das vielleicht nochmal im Nachgang gekippt werden. Und damit versuche ich mir so ein bisschen schön zu reden. Ne? Klar, dumme Szene, womit wir wahrscheinlich jetzt 2 Punkte verloren haben, aber ohne einen Aseko in die beiden Top-Spiele zu gehen, fühlt sich irgendwie auch komisch und nicht richtig an. Also damit rede ich es mir ein bisschen schön. Ja, wir haben 2 Punkte verloren, aber Aseko hat kein Rot bekommen und Aseko ist in den beiden Top-Spielen mit am Start, weil da werden wir ihn auf jeden Fall brauchen.
Ja, und ich bin der Meinung, es ist sowieso eine gute Sache im Leben, immer erstmal bei sich selber anzufangen. Aber besonders halt im Leistungssport, finde ich, ist es ein sehr wichtiger Ansatz zu reflektieren, wo waren vielleicht heute bei uns Sachen, über die man mal sprechen kann, ja, über die man nachdenken kann. Ne, es ist mir echt zu einfach, immer nur alles beim Schiedsrichtern und beim VAR abzuladen. Es geht nämlich dann weiter in der Pressekonferenz mit einer Szene, die dann in der 86. Minute kommt, wo Şakrun vor dem Tor im Getümmel auftaucht und den Ball aufs Tor schießt und dann angeblich der Ball an die Hand von Pinkert gegangen wäre, laut Tietz. Aber anstatt, dass man da mal darauf geht, ey, schieß doch direkt.
Ja, ja.
Şakrun nimmt den Ball an und dann formieren sich 3 Elversberger Verteidiger vor ihm, schmeißen sich in den Weg. Schieß doch.
Klassiker.
Ey, ne? Ja. Und das ist auch wieder sowas, da sind wir wieder bei dem Willen. Ne? Und auch in der 58. kommt Pichler von links in den Strafraum, schießt das Ding so aufs Tor, dass der Torwart nur die Hand hochheben muss. Ja, also wir nutzen halt unsere Chancen auch nicht. Ne?
Und das war auch kein Handspiel.
Und das war kein Handelfmeter. Ja, ja, genau. Ja, und das heißt, dann setzt man sich als Trainer nach dem Spiel dahin, hat eine einzige Kamera wahrscheinlich auf dem iPad gesehen und sagt dann, ja, und da geht's ja gerade weiter. Sorry, es ist mir wirklich zu einfach. Es ist mir wirklich zu einfach. Und da haben die Kameras übrigens auch deutlich ergeben, es war kein Handspiel, kein Elfmeter. So, und dann geht's weiter. In der 88. Minute kommt Kellmann und das macht er gut, wird gut freigespielt, kommt von rechts in den Strafraum. Und ich habe den so drin gesehen, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch ging im Stadion. Ich habe gedacht, der knallt das jetzt ins lange Eck, flach rein, ja, und jubelt mit der Kurve. Leider nein. Die Leute von mir, die Kumpels, die am Fernsehen saßen, haben direkt geschrieben, warum legt der nicht ab? Warum spielt der nicht rüber? Ich glaube, Yokota war es oder Matsuda, einer von beiden, war mitgelaufen, hat sich auch total aufgeregt. Hätte ich schwierig gefunden, tatsächlich, den Pass.
Ja, ich habe es oben, ich saß genau so auf der Ost, dass ich durchgucken konnte. Dieser Laufweg oder dieser Passraum war vielleicht für eine halbe Sekunde frei. Das wäre zu schwer gewesen.
Also war schwierig. Schade, dass er den nicht macht. Aber
aufs Tor hätte er ihn schon bringen,
genau,
dürfen.
Da sind wir wieder, ne, da sind wir wieder bei dem Punkt, dass man auch echt einfach sagen muss, wir haben wieder trotz einer nicht so guten zweiten Halbzeit Chancen, die wir nicht machen. Ne? Darüber kann man ja auch mal sprechen. Es wird dann in der PK nachher auch noch wieder über 2 Schiedsrichterszenen geredet. Einmal in der 97. Minute. Ich weiß nicht, ob ihr es im Stadion eigentlich gemerkt habt. Die ganze Bank von Elversberg ist aufgesprungen, hat sich aufgeregt. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? Ich habe überhaupt nicht gesehen, warum. Denn eine halbe Minute später forderten wir im Stadion plötzlich alle Elfmeter für Saad. Mhm. Das war innerhalb von einer halben Minute. Die Elversberger regten sich über eine eigene Szene auf. Die 96er regten sich über die Saad-Szene auf. Ganz kurz, auch weil der Trainer von Elversberg dazu was gesagt hat, Neubauer zieht in der 97. Minute am Trikot.
Und deutlich.
Deutlich. Er ist aber nicht letzter Mann. Ja. Es wäre kein Rot gewesen. So. Dadurch, dass der Elversberger auch da stehen bleibt, kann man da einfach weiterlaufen lassen, kein Problem. Was sagt ihr, das würde mich jetzt wirklich mal brennend interessieren, zu der Saad-Szene?
Also ohne dass ich, es soll gar nicht so wirken, als dass ich 96 es nicht gönnen würde. Ich bin ein großer 96-Fan und liebe diesen Verein über alles, aber das war einfach zu einfach. Das war, erinnerte mich sehr an diese Rochelt-Momente, wo Rochelt dann versucht, ein Elfer, der hat es deutlich cleverer damals gemacht. Für mich war es zu wenig. Also ich hätte, ich versuche das dann immer direkt umzukehren und mir überlegen, hätte ich mich beschweren können, wenn es Elfmeter gegen uns gegeben hätte. Und da hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall hätte ich dafür Elfmeter gegeben.
Da gehe ich mit. Ja, geht mir nämlich genauso. War mir auch zu wenig. Ja, und so gehen wir aus dem Spiel raus. Es geht dann letztendlich 1-1 aus. Mein Gefühl war, dass die SV Elversberg mit diesem 1-1 deutlich besser leben konnten als wir. Ne, die sind nach Hannover gefahren, in ein großes Stadion mit 350 Zuschauern und haben, glaube ich, mit dem Punkt, den sie jetzt mitgenommen haben, mit der Tabellensituation, wie sie jetzt nach dem Spieltag ist, glaube ich, ganz gut leben können. Und wir ärgern uns. Wir ärgern uns hauptsächlich über Schiedsrichterentscheidungen und das finde ich falsch. Du hast eine super solide, dominante, intensive erste Halbzeit gehabt. Dann fängst du an, wieder am Personalkarussell zu drehen. Ja? Matsuda kommt in der 73. für Udenne. Benji Kellmann kommt in der 65. für Pichler. In der 83. Minute kommt unser Winter-Top-Transfer Saad erst rein für Aseko. Also, für mich ist rückblickend doch ein Bruch zu erkennen zwischen erster und zweiter Halbzeit.
Ja.
Irgendwie hat diese Struktur, diese Sicherheit, die wir in der ersten Halbzeit hatten, auch, finde ich, durch eine Präsenz von STT im Mittelfeld, ging uns plötzlich ab. So. Und auch da bin ich wieder bei einem Kritikpunkt. Wir sind doch jetzt in der Phase, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Experimente sollten doch jetzt eigentlich vorbei sein. Wir haben jetzt 3 Topspiele, 2 sogar wirkliche Topspiele von der Uhrzeit, hintereinander, wo es um den Aufstieg geht. Und ich sehe nach wie vor keine Startelf, die uns jetzt in diese finale Phase führen soll. Ich sehe auch keine taktische Ausrichtung, die uns jetzt in diese finale Phase führen soll. Die ganzen Spieler wissen doch auch nicht, wer ist jetzt eigentlich hier der, außer, sag ich mal, Leopold Neu und wer spielt noch immer? Aseko, Nawrocki, das sind die, klar, wir haben eine Achse, okay, aber selbst, was denkt sich denn ein Gita? Was denkt er sich?
Ja.
So, und das ist doch, weiß ich nicht.
Ich muss schneller werden.
Ja, aber Schnelligkeit ist das eine, aber mir ist es ein bisschen zu fußballerisch verkopft jetzt, ja, so langsam.
Das trifft es sehr gut. Ich glaube, Tietz versucht manchmal zu sehr, sich auf den Gegner anzupassen und schraubt damit die Qualität und das Potenzial der eigenen Mannschaft runter, indem er so oft rotiert. Und da dürfte er vielleicht manchmal sagen, okay, ja, an gewissen Stellschrauben kann ich drehen, aber ich kann nicht immer das Grundgerüst der Mannschaft umstellen.
Ja. Ne, und das, all das, was ich jetzt so zur zweiten Halbzeit losgelassen habe, muss ich ehrlich sagen, hat mir ein bisschen in der Nachbetrachtung gestern gefehlt. Es ging wieder unter allen Kommentaren, allen Bildern, allen Videos. Es ging immer nur um den Schiedsrichter, um die DFL, die 96 was Böses will. Es ging nur um diese Szene und ich habe mich darüber auch aufgeregt. Ich bin auch im Stadion gewesen und habe rumgeschrien und habe Ferrei beleidigt. Ja, alles gut. Ich bin doch auch ein emotionaler Fan, aber in der Nachbetrachtung muss man doch auch mal sehen, dass wir dieses Spiel nicht gewonnen hätten ohne ein Eigentor. Also klar, Johnny, ich bin ja bei dir, das Spiel, diese Szene entscheidet ja das Spiel, es geht ja 1-1 aus, sonst wäre es vielleicht 1-0 ausgegangen, aber ich bin nicht bei Tietz, der sagt, boah, wir haben hier heute dominiert, es war unser Spiel und wir hätten das Ding haushoch gewonnen und jedes Mal nimmt uns der Schiedsrichter Punkte weg. Das ist, sorry, ist mir zu einfach.
Ja, und wir haben ja auch schon oft Punkte liegen lassen, wo es keine eindeutigen Schiedsrichterfehlentscheidungen gab und da muss sich Tietz ja auch der Kritik stellen. Ich finde, du bist noch, ich dachte, es wird noch lauter. Ich finde, du hast es sehr gut dosiert.
Ja, ich bin gespannt, ob es bei den Hörern auch so ankommt oder ob viele dann drunter schreiben, nee, das war nicht, war die Schlüsselszene.
Nein, also ich glaube, viele sind natürlich auch jetzt gestern noch heiß gewesen und so, ne, abends und haben dann natürlich in die Tasten gehauen. Heute Morgen, wenn die Folge am Dienstag rauskommt, dann werden viele Verständnis für deine Worte haben.
Gab es für euch eine Szene des Spiels?
Ich gebe mal ab an Hannes.
Habe ich tatsächlich. Echt? Und zwar erst überlegt, ob ich die vielen First Touches von Yokota nenne, weil die waren wieder grandios. Aber nee, ich dachte mir, gerade wo die Kritik so laut wird um die Stimmung in der Mannschaft, habt ihr gesehen, wie sich Pichler und Kellmann bei der Auswechslung heiß gemacht haben?
Ja,
und
da großartig.
Da dachte ich mir so, fickt euch doch, Alter, guckt ihr das mal an. Der ist raus und er hat ihn gepackt und nicht wie so ein, nicht so ein Abklatschen und Weggucken, sondern er hat ihn richtig sich zur Brust genommen,
seinen
hat ihm
Kopf, also seinen Kopf, seinen in Kopf die Hand genommen und sagt,
ja. Ne, ich weiß nicht, was er gesagt hat, aber vermutlich sowas wie, komm jetzt, Alter, zeig's denen. Und das steht für mich über dem, was da so viel über die Mannschaft geschrieben wird. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, weil die beiden konkurrieren um eine, eindeutig eine Position. Die können nicht zusammen auf dem Platz stehen und deswegen grandios.
Ja, geile geil. Szene. Super Szene, ja, sehr gut. Hast du noch was?
Ein Spieler des Spiels hätte ich.
Okay, gerne.
Big Mike, Mike Nawrocki, für mich ganz klar Spieler des Spiels in der ersten Halbzeit. Ich habe echt verstärkt auf ihn geblickt und es war wieder mal so ein cleanes Spiel von ihm.
Ja. Ich bin auch so ein Fan.
Wie der teilweise die Bälle runtergeholt hat, wie der die scharf auf die Flügel geschoben hat. Es war einfach nur, macht Spaß, dem, dem Jungen zuzugucken. Und wieder mal ein Beispiel dafür, dass wir niemals eine Chance gehabt hätten, ihn zu verpflichten, wenn er nicht so verletzungsanfällig wäre. Er ist einfach viel zu gut.
Und der ist so akkurat. Ne? Ja, der ist so ein sauber Mann einfach. Ja. Ne, und kommt jetzt auch immer mal wieder zum Kopfball bei den Ecken, wird auch da gefährlich, spielt super Bälle raus, antizipiert die Zweikämpfe, Wahnsinn. Hannes, dein Spieler des Spiels?
Jokota, dem macht es so Spaß zuzugucken. Wuschelt der sich da durch, hat Bock, der kämpft, der läuft vorne, der greift vorne an, der macht Meter zurück. Ich finde natürlich irgendwie Aseko, aber das wäre zu obvious gewesen, deswegen Jokota für mich Bombenauftritt.
Aber es ist viel ausgerutscht. Da sollte der Zeugwart mal eine Stolle länger drauf
schreiben. Ja, absolut, gebe ich dir
recht. Eine Stolle länger. Dann gehen wir aus dem Elversberg-Spiel raus. Trotzdem, wir wollen es immer irgendwie positiv wenden, muss man sagen. Wir schlagen Hertha, die jetzt übrigens wieder, ihr spürt den Atem. Da wir haben jetzt ein Sechserrennen da vorne, will ich nur nochmal sagen. Wir haben gegen Hertha gewonnen, wir haben gegen Schalke unentschieden gespielt und wir haben gegen Elversberg unentschieden gespielt. Ja, das heißt, wir haben in der Rückrunde die Spiele gegen die großen Mitkonkurrenten da oben nicht verloren. Johnny, es tut mir leid, weil es sich an dich richtet, aber auch so viele da draußen. Ich kann diese eigentlich, wie heißt das? Reale Tabelle? Nee.
Ja, die reale Tabelle, die eigentliche.
Die wahre Tabelle.
Die wahre Tabelle. Ja, ja. Ich kann die wahre Tabelle nicht mehr sehen. Da können wir uns nichts verkaufen.
Ich reibe sie dir permanent weiterhin unter die Nase.
Ich will die nicht mehr sehen. Wirklich, es geht, die wahre Tabelle, ey. Da, also jeder, der mal selber Sport gemacht hat, der weiß, dass eine wahre Tabelle, kannst du dir einen Po mit abputzen. Ehrlich. Also, oh, nee. Mach die Tore, schieß das Ding rein und dann sind wir auch in der echten Tabelle da vorne. Meine Güte. So. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit.
Alte Liebe History.
Ja, alte Liebe History in einer historischen Woche. Ja, 130 Jahre wird unser geliebter Verein in dieser Woche alt. Und wir haben uns dazu etwas ganz Besonderes überlegt. Und zwar wird es in dieser Woche zum Jubiläumstag eine Sonderfolge geben, die sehr historisch werden wird. Eine sozusagen XXL-History-Folge zu unserem Jubiläum. Und von daher fällt das History heute etwas anders aus. Ich habe überlegt, was mache ich heute in der History für euch? Welches 96-Thema? Und da habe ich gedacht, oh, es kommt so eine coole Sonderfolge zum Jubiläum raus. Ich kann jetzt kein Ereignis rausnehmen. Und von daher habe ich mal ein bisschen auf andere Vereine geguckt und habe ein Spiel mit euch vor. Und ihr müsst jetzt eure Handys weglegen. Mhm. Ihr müsst euch jetzt fokussieren, denn ihr spielt jetzt gegeneinander.
Oha.
Ja, und ihr da draußen, die sind wirklich 0,0 vorbereitet. Die wissen noch nicht mal, worum es geht jetzt. Und es geht jetzt gegeneinander. Und zwar habe ich mal geguckt, alle Vereine, die in den ersten drei Ligen, also erste Bundesliga, zweite Bundesliga und dritte Liga aktuell in dieser Saison spielen. Wie alt sind eigentlich diese Vereine? Was sind die Gründungsjahre in den ersten drei Ligen? So, und jetzt erste Frage ist erstmal, das ist noch nicht Teil des Spiels. Erstmal so eine zum Reinkommen so ein kleines Tippspiel. Wenn ihr euch jetzt mal vorstellt, wir nehmen diese drei Ligen, wir werfen die zusammen und sortieren die neu. Erstplatziert ist der älteste Verein und letzter ist dann sozusagen der neueste Verein. Wo wäre 96 dann auf welchem Platz ungefähr? Nur mal so jetzt ganz schnell aus dem Bauch raus. Würden wir dann erste Liga spielen? Wären wir unter den ersten 18? Oder auf welchem Platz seht ihr 96?
Ich sage, wir sind 12. Auf Platz...
Johnny hat 12
okay,
gesagt?
Okay, ich sage auf Platz 5.
Okay. Johnny hat das erste Tippspiel gewonnen, denn wir wären Elfter.
Oha, Alter.
Ja,
1-0. 1-0, kurz vermerken bitte.
Nein, zählt auch nicht aus der Wertung.
Wir wären Elfter tatsächlich. Krass. Und das ist das, Hannes, was uns auch so jetzt beschäftigt hat, auch in dieser Sonderfolge. Dieser, ne, dieser Stolz oder dieses Gefühl, irgendwie echt als Verein, der 130 Jahre alt wird, immer noch so relevant zu sein. Ne? Mhm. Und da halt der elftälteste Verein zu sein von den drei Spitzenligen. Das ist doch krass. Also ich, wie gesagt, ich finde das phänomenal.
Macht einen stolz.
Wir haben da häufig schon drüber geredet. Es gibt so viele Vereine, die mal relevant waren, die in der Versenkung verschwunden sind. Und wir gehören eben immer noch zu den ersten drei Ligen und sind schon so alt. Das ist Wahnsinn. So, und jetzt kommen wir zum Spiel. Denn 10 Vereine sind vor uns. Und wir spielen jetzt ein Spiel. Ihr wechselt euch ab. Johnny hat Aufschlagsrecht, weil er hat das Tippspiel gewonnen. Und zwar sollt ihr mir jetzt die Vereine nennen, die älter sind als wir. So, und das macht ihr im Ping-Pong, okay, im Wechsel. Pass auf, ihr habt beide einen Joker. Ihr dürft beide einmal falsch liegen, wenn ihr den Joker verspielt habt und dann einen Verein nennt, der nicht älter ist als 96. Der hat verloren. Verstanden?
Mhm.
Okay.
Boah.
Dann starten wir mal rein. Johnny.
Also ich würde erstmal mit München Blau ins Rennen gehen, die 1860.
Sehr gut.
Auf die 1.
Genau.
Okay, dann gehe ich mit Peine Ost.
Ah, richtig. Also 1860 ist ja im Namen, ist ja ganz klar. Peine Ost 1895.
Das geht schon los, das wäre tatsächlich meine Nummer 2 gewesen.
Wenn ihr jetzt gerade hört, schreibt mal in die Kommentare, ratet mal mit, welche Vereine sind älter als Hannover 96?
Hamburger Sportverein.
Hast du richtig gesagt? Okay. 1887.
Doch, stimmt. Klar.
VfB Stuttgart.
Das ist auch korrekt. 1893. Stark, Jungs. Weiter geht's.
Boah.
Ja, ihr habt einen Freischuss.
Bremen?
Nein, der SV Werder Bremen ist von 1899.
München Rot.
Bayern München ist 1900 gegründet worden.
Stimmt. Oh, scheiße, so, jetzt habt ihr
beide euren Freischuss weg und Johnny ist dran. Ihr habt ja 4 schon genannt, das heißt, es gibt noch 6. Und nur einer davon ist aus der ersten Liga.
Okay.
Also die anderen sind eher Zweitligisten oder Drittligisten.
Oh, ich würde mal Risiko gehen und sage SSV Ulm.
SSV Ulm 1846.
Ja.
Sehr stark. Ist auf Platz 2 übrigens.
Vamos.
Oh, jetzt habe ich.
Jetzt ist er unter Druck.
Jetzt habe ich 2. Oh, scheiße.
Ganz kurz, während du überlegst, als Erklärung für die Hörer, und auch das werdet ihr in der Jubiläumsfolge auch noch über 96 lernen. Es ist natürlich so in Deutschland, dass die Vereine oft erst eine andere Sportart hauptsächlich gemacht haben. Und im Laufe der Vereinshistorie haben sich dann oft die Fußballsparten auch abgespalten.
Mhm.
Ne? Und trotzdem dürfen aber, wenn die Vereine eben auf dieses Datum zurückgeführt werden können, das Gründungsjahr trotzdem noch in ihrem Namen tragen. Ne? Mhm. Also der SSV Ulm zum Beispiel, der hat eine Fußballsparte, die abgegliedert ist vom e.V. und so weiter und so fort. Und trotzdem haben die 1846 in ihrem Vereinswappen.
Erste bis dritte Liga?
Ja. 4 Zweitligisten und einen Erstligisten.
4 Zweitligisten, ja. Einen Erstligisten.
Dritte ist raus.
Ja.
Nürnberg.
Der erste FC Nürnberg ist von 1900 und damit geht das Spiel an Johnny. Also,
der VfL Bochum. 1848?
Stark. Ah, okay, 1848 stark. VfL Bochum.
So, nächster Take wäre...
Sag du einfach, rap es runter.
Lautre, Kaiserslautern.
Nein, Kaiserslautern ist 1900.
Ja. Dann wäre wahrscheinlich die nächste Wahl auf den ersten FC Nürnberg.
Habe ich gerade genannt.
Hast du schon?
Ist nicht. 1900.
Echt?
Also machen wir es mal. Auf Platz 10 ist auch ein Verein aus der zweiten Liga von 1895.
95?
Die 95 sieht man auch häufiger, wenn man...
Ah, scheiße, Düsseldorf.
Fortuna ja, Düsseldorf Mann, fuck, auf Alter, 10, sehr gut. Auf 8, 1894, blaue Trikots aus der zweiten Liga.
Karlsruhe?
Karlsruher SC, sehr gut. 1892, Verein aus der Hauptstadt.
Union ist der jüngere Verein, oder?
Genau. Stimmt, ja, klar. Ja,
aus Hertha BSC, 1892 gegründet und auf Platz 1 tatsächlich, weil eben eine lange Turntradition, Heidenheim.
Heidenheim, genau. Hätte ich gar
ja,
nicht
erwartet. Natürlich nicht, gehabt. Weil nee. Die Fußball so unrelevant sind.
Also genau. Ja, genau.
Ja. Und, wie Elfmetersburg. Ne,
also auf Platz 15 übrigens auch die TSG Hoffenheim. Und
1890,
da, und ja, da ja. sieht man gut dran.
Stimmt,
da, ja. Die haben eben eine Vereinshistorie, aber ja. die Fußballsparte an sich ist natürlich, ja. Ne, also wir würden ja jetzt nicht sagen, dass Hoffenheim ein Traditionsverein nee. Ist, ist es aber im Grunde genommen eigentlich ja, ja. schon. Ne? Aber ihr wisst, was ja. ich meine. Geil, hat Spaß gemacht.
Ja,
ihr
wart
gut.
Gemacht.
Ihr wart gut.
Geile Idee auf jeden
ja,
Fall.
Super, ja. sehr gut.
Hannes, das kostet ein Bier, ne?
Stopp. Was ich dir gerade kläre, privat, da schuldest du mir erstmal 500,
ja, ja, okay.
500 Pizzen und danach kriegst du gesagt. Ein kleines Bier.
Ich habe nichts gesagt.
Scheiße, hätte ich das mal, ich hätte mal im Spiel sagen können, wenn du das wirklich haben willst, dann lässt du
mich ja, dann hättest du mich wahrscheinlich beeinflussen können, das okay. stimmt.
Jetzt wird's nochmal heiß.
Oh ja.
Und wir gehen rein in die Kategorie
96 Grad. Hot Takes, Hot Talks.
Und auch wenn es 96 geschafft hat, mit dieser Leistung gestern, beziehungsweise der Schiedsrichterleistung gestern, gut von dem eigentlichen Thema abzulenken, was eigentlich uns gerade beschäftigt, ist natürlich das Jubiläum. Und 96 hat ein Jubiläumstrikot rausgebracht, wenn man es so nennen darf, sage ich mal extra provokant. Ich möchte gerne gleich mit euch beiden darüber sprechen und wir wollen natürlich auch eure Meinung nochmal hören. Ihr habt sie bei uns auf Instagram vor allem schon kundgetan. Denn hast du gerade die Zahlen parat, wie die grobe Einschätzung war der Leute, was sie zum Trikot sagen?
Also die deutliche Mehrheit war unzufrieden,
ja.
das muss man schon sagen. Interessant fand ich viele, die geschrieben haben, gefällt mir nicht so, aber gekauft habe ich es trotzdem, Support, ne?
Ja.
Und es gab, glaube ich, keinen, der gesagt hat, ist überragend.
Nee. Ne?
Also es gab ein paar, die geschrieben haben, ich finde es gelungen, aber es ist, war jetzt keiner aus dem Häuschen.
Okay. 96 hat in der Pressemitteilung bekannt gegeben, dass sich unser Verein zum 130. Mal jährt und ein wichtiger Teil dieser Geschichte ist ja unser rotes Trikot. Ne? Ihr werdet am Sonntag in unserer Jubiläumsfolge nochmal mehr dazu hören, wie die Geschichte des roten Trikots in Hannover zustande kam. Und darauf hat sie 96 auch bezogen und hat dann den Entwurf, also erstmal mit, muss ich sagen, geilen Teaser-Video. Ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich fand's ganz geil gemacht, wie es angeteasert
ja.
wurde.
Omega. Vielleicht ganz kurz zum Teaser-Video, weil wir ja auch immer für History, wir sind ja auch der History-Podcast,
ja.
muss man sagen. In dem Video war Altin Lala, Rolf Gerke, Meisterspieler von 54 und Roman Wojcicki, Pokalheld. Das war der lange Innenverteidiger, der Libero, den Jörg Sievers so in den Himmel gelobt hat. Die
genau.
drei kamen in diesem Trailer-Video vor.
Genau, und Kapitän Jasper Rothmann von der U13 ist auch am Start gewesen. Und erstmal möchte ich das Positive hervorheben, was mir nicht nur an dem Trikot, sondern dieser Inszenierung gefällt. Erstmal finde ich geil, dass sie eben diese von Henne genannten sehr coolen und mit dem Verein identifizierten Spieler gewählt haben, um das Trikot zu präsentieren. Mich hat es unfassbar für Hüseyin Şakrun gefreut, weil ja. Wir haben damals auch hier über den Wappenkuss gesprochen, über den Emblemkuss und haben ihm gesagt, er darf das, wenn jemand, dann er. Und genau, das hat mir grundsätzlich erstmal gut gefallen. Was mir zum Trikot auch gut gefallen hat, ist dieser Kompromiss und dieser Schulterschluss zwischen dem Sponsor oder zwischen den Sponsoren von Heise und der Hannoverschen Volksbank, dass sie sich darauf committed haben, ey, wir stellen unser Logo etwas nach hinten und lassen es farblich an das Trikot angleichen. Finde ich auch cool und ist auch nicht gerade üblich für Hannover 96 und das, was hier so oft abgeht. Und womit ich auch sehr happy bin, ist, dass es kein großes Experiment wurde. Das muss man ja mal sagen. Ne? Also ich hätte hier irgendwie mit allem gerechnet, dass 96 sagt, ey, wir machen mal blaue Trikots. Einfach so, so weißt du? Also irgendwas, was niemandem gefällt. Das heißt, da muss ich sagen, da haben sie ja erstmal zumindest irgendwie die Grundprinzipien und den Mindestanspruch, den haben sie auf jeden Fall erfüllt.
Ja, den Mindestanspruch, ja.
Den Mindestanspruch haben sie erfüllt. Und jetzt möchte ich einmal sagen, was mich extrem nervt. Also gerade bei dieser sehr heroischen Pressemitteilung, wo immer wieder von der Geschichte gesprochen wird und da werden irgendwie viele Leute zu Wort kommen gelassen. Ich hätte mich gefreut, wenn man das im Trikot wiederfindet. Das heißt, wenn man sich nicht einen Wecker auf 2 Wochen vor das Trikot muss da sein stellt, sondern wenn man sich langfristig Gedanken macht, beispielsweise mit dem Archiv, mit Leuten irgendwie aus der Fanszene, mit Leuten, die irgendwie Erfahrung haben, so ein Trikot zu gestalten, mit Designern oder sonst irgendwas, sich zusammensetzt und sagt, ey, wir arbeiten mal mehrere Entwürfe aus und bringen da Details rein. Unfassbar geile Trikots. Beispielsweise hatte Kaiserslautern ein fast komplett in rotes Jubiläumstrikot und in den Streifen waren so ganz einfach, ihr kennt das, wenn das so innen, also so in den Stoff eingenäht ist, die ganzen alten Wappen in so einem etwas dunkleren Rot. Und mich hätte es gefreut, wenn da etwas mehr Liebe drin steckt. Ein bisschen mehr Liebe zum Detail. Nicht die erste Google-Font nehmen, die irgendwie nach Times New Roman und vor 1900 aussieht. Und ich finde, es ist ein Blueprint für unser gesamtes Merch, was wir leider immer noch oft im Fanshop finden, oder auch um mal mit den Worten von Martin Kind zu sprechen, der immer wieder von der Marke 96 spricht. Ich finde auch, um in seinem Sprachgebrauch zu bleiben, ist das nicht markenfördernd, so ein Trikot.
Wir vermarkten uns echt scheiße.
Wir vermarkten uns scheiße. Und dann immer dieser Anspruch, wenn ich dann mit Leuten spreche, ja, aber die 3096 Trikots sind schon weg. Ja, das sind...
Sind die weg?
Naja, es waren 80%, die werden weg sein. Aber 3000 Trikots verkaufst du halt auch einfach easy. Der alleine an Sammler und irgendwelche Leute, die halt auch den Rest vom Merch kaufen, die holen sich das halt. Ich glaube halt einfach, dass wir wahrscheinlich auch hätten 10.000 Trikots verkaufen können und Martin Kind glücklicher gewesen wäre, wenn wir einfach mal uns mehr Gedanken gemacht hätten. Und ich glaube, und das ist genau das gleiche Problem wie beim Merch, wir sprechen damit ein paar tausend Leute an, die laufen wahrscheinlich privat, ich möchte niemandem zu nahe treten, aber mit Nakatano-Pullis und Benchfleece-Jacken mit diesem Verschluss am Hals rum. Und es ist irgendwie nichts für junge Leute, es ist nicht so ein... Ihr wisst, ne, also gerade Fußballtrikots, Retro-Trikots, die drängen wieder so in den Mainstream, das sind, und Leute tragen das. Und dieses Trikot holt junge Leute halt nicht irgendwie hervor. Also ich glaube nicht, dass jemand 100 Euro investiert, um zu sagen, das will ich bei mir im Schrank hängen haben, außer halt ein paar ausgewählte Leute. Und ich würde mich so freuen, wenn das Trikot rausgekommen wäre und ich sage, das hänge ich mir auf jeden Fall in den Kleiderschrank. Und das hat das Trikot wieder nicht bei mir geschafft und es lässt mich etwas sprachlos zurück, auch wenn ich diesen Zustand mittlerweile akzeptiere und würde mich unfassbar freuen, wenn das hier jemand im Verein hört, der irgendwie mal auf das Archiv zugeht oder ne, der Verein hat auch viele Ansprechpartner in der Fanszene und sagt, ey, lass uns doch mal gemeinsam was gestalten, was diesem Verein wirklich und dieser Tradition und diesen 130 Jahren mit all ihren Hochs und Tiefs wirklich würdig ist, weil dieses Trikot ist es meiner Meinung nach überhaupt nicht.
Ja, hast du auf jeden Fall schon mal gut eingeleitet. Es wird dem Rahmen einfach überhaupt nicht würdig. Wir reden hier über 130 Jahre Vereinshistorie und du hast in diesen 130 Jahren hast du einfach so viele Vorlagen auch, die dir zur Verfügung stehen würden, die du hättest nutzen können, aufgreifen können, vielleicht ein bisschen kreativer lösen können. Ja, und was machen sie? Sie bringen ein Trikot raus, was aussieht wie ein Trikot aus der Saison 2016, wo der Flock ab ist,
ja,
mit den Jahren. Also ihr kennt ja die Trikots, die man nicht auf links wäscht und ja, zu oft durchwäscht, die dann irgendwann sich auflösen.
Aus der Türkei, früh aus dem Urlaub.
Korrekt. Und genau so wirkte das Trikot. Also ich bin maßlos enttäuscht, in erster Linie natürlich von der Merch-Abteilung, die da sicherlich die Hauptverantwortung trägt. Du hast es eigentlich schon gut auf den Punkt gebracht. Mir fehlt ein bisschen, dass da Fans mit einbezogen werden. Wir machen, oder es gab eine Abstimmung, als die Sitzschalen.
Wo sind die überhaupt, die neuen Sitzschalen?
Ja, aber da wurde zum Beispiel wurde abgestimmt, da wurden die Fans ja, mitgenommen. Ja. Warum macht man das nicht bei so einem Trikot? Warum gibt man die Entscheidung, wem auch immer? Das wäre auch eine Frage. Wie läuft sowas ab? Gibt 96 an Macron dann den Auftrag, ey, wir brauchen ein Trikot für unser 130-jähriges. Die Idee ist, wir machen es schlicht, weil Köln hatte letztens ein schlichtes, kam super an. Ja. Die Dresdner hatten ein schwarzes, schlichtes, kam auch super an. Auf den Zug wollen wir aufspringen, macht man ein schlichtes, rotes.
Ja. Ach so, ja, und übrigens, wir haben noch 2 Wochen, das müsste bitte jetzt auch langsam fertig
genau,
sein.
Genau, macht mal schnell. So, und dann
und günstig.
Genau, und günstig muss sein, weil
die
Marge dahinter muss stimmen. Ja, und dann liegen wahrscheinlich 2, 3 Vorschläge auf dem Tisch und irgendwer entscheidet dann. Und ich denke mir so, ey, wir haben eine Umfrage gemacht, womit wir, glaube ich, schon so ein gutes Meinungsfeld mit einholen. Und Wie läuft das da? Guck, ja. Da müssen sich doch mindestens 5, wenn nicht sogar 10 Leute diese Vorschläge angucken und dann muss abgestimmt werden oder wie geht das vonstatten? Ich verstehe es einfach nicht. Es ist einfach nur eine maßlose Frechheit. Der Preis ist eine Frechheit. Es wird einfach nicht dem Rahmen 130 Jahre Hannoversche Sportverein gerecht.
Und eine Sache, die mich noch massiv ärgert, muss ich sagen. 96 ist so schnell, wenn es darum geht, diese übelst geilen und detaillierten, geschichtsträchtigen Choreos unserer Fans irgendwie im Internet darzustellen. Und diese Choreos sind so geil, die greifen so viel Geschichte auf, die sind mit der Hand gemacht, die sind selber designt, da sind sie so schnell. Aber wenn sie dann 100 Euro von diesen Leuten oder von den Fans allgemein haben wollen, um irgendwie die Kassen nochmal mit so einem Jubiläum zu füllen und sich dann nicht mal 1% dieser Mühe geben, die die Fans sich bei solchen Choreografien geben, dann finde ich, ist das am Ende auch teils respektlos. Und ja, Henrik, was möchtest du dazu sagen?
Also ganz ehrlich, ihr habt alle Argumente genannt für mich. Diese ganze Merch-Sache und auch Trikot-Sache, das emotionalisiert mich nicht so wie euch. Und trotzdem sehe ich da ganz viel, was auf der Strecke liegen geblieben ist. Ne? Also für mich ist es, also ihr habt das, wir haben da ja in der Gruppe drüber geschrieben und dann war so, ja, die Idee alles in Rot und so aufgrund dadurch, dass wir die Roten waren und wir ganz früher nur in roten Baumwolltrikots gespielt haben, deswegen die Reminiszenz an die Gründungsjahre, die Idee, da habe ich geschrieben, was ist das für eine Idee? Das ist doch keine Idee. Also wer jetzt davon spricht, ja, wir sind ja die Roten, also Rot, das ist ja keine, also mir fehlt da wirklich sämtliche Kreativität. Also Kreativität gibt es bei diesem Trikot gar nicht. Nee. Ja, mir fehlt auch im Look das Retro-Detail. Ja, also das Retro-Detail ist ja hier alles rot und diese Nadelstreifen. Ich habe das Trikot jetzt noch nicht gefühlt. Habt ihr es schon mal haptisch?
Also ich kann euch so viel sagen, es sieht live noch beschissener aus als auf den Fotos. Auf den
Fotos wurde auch bearbeitet, ne?
Die Fotos wurden noch so eingefärbt, dass es so ein kräftiges Dunkelrot ist.
Das ist so ein verwaschenes Rot, ne?
Ja, qualitativ ist es durchschnittlich und verwaschen sieht es auch aus. Also es ist nicht geiler als auf den Bildern.
Genau, und es wird keine Geschichte dazu erzählt. Also ihr werdet das in unserer Jubiläumsfolge erfahren. 96 war ursprünglich auch ein Verein für die einfachen Menschen in der Gesellschaft, die eben nicht so gut betucht sind, und Fußball ist bis heute Volkssport, und wenn man dann ein Jubiläumstrikot, was nicht mal sonderlich schön ist, irgendwie für 90 Euro auf den Markt bringt und das Hannover 96 auf dem Rücken kostet nochmal 10 Euro extra in einer, Hannes, wie du es eben gesagt hast, nicht gerade kreativen Schriftart.
Das ist einfach eine Frechheit.
Es ist eine Frechheit und es ist schade und es wird diesen 130 Jahren einfach wirklich nicht gerecht. Nee. Aber deswegen sorgen wir irgendwie drumherum dafür, dass wir diesem Jubiläum gerecht werden. Du hast eben die tollen Fans angesprochen, die sich an den Choreos immer wieder kreativ beteiligen und vielleicht ja auch zum Jubiläum wieder was Schönes vorbereitet haben. Wir mit unserer Jubiläumsfolge, also irgendwie werden wir uns diesen 130-jährigen Feiertag nicht madig machen lassen, aber da hat der Verein einfach wieder was liegen lassen.
Ja, es macht mich sauer. Viele, die mich kennen, wissen, ich bin eine kleine Trikotkutte. Bin tatsächlich ein Freund von Trikots, ich mag es auch, mir coole Trikots zu kaufen, die es so von Jahr zu Jahr gibt. Aber ja, ich kenne keinen, der sich das Trikot geholt hat. Und es macht irgendwo, ich weiß nicht, ob ich wütend sein soll oder ob ich einfach traurig drüber sein soll, weil andere Vereine machen es einfach vor. Hannes hat mir gerade das Trikot von Lautern gezeigt. Ich muss auch immer an Augsburg denken. Die machen auch immer brutale Sondertrikots. Und ich denke mir so, ey Leute, warum können wir das nicht? Und das verkacken wir einfach seit Jahren. Geht mal in Fanshop. Also das ist der größte Müll, der da präsentiert wird, der da verkauft wird. An uns, da ist einfach viel mehr Potenzial hinter. Ja, die haben eine Retro-Kollektion rausgebracht, die mit einer miserablen Qualität unter die Männer und Damen gebracht wurden. Da war ein guter Ansatz, ja, aber so richtig das komplette Potenzial rausholen, tun sie da nicht. Und ich verstehe auch nicht, wie oft man sich noch drüber aufregen muss, bis da irgendwie vielleicht mal ein Wechsel stattfindet in diesem Merchandise-Geschehen. ich habe da irgendwie die Hoffnung aufgegeben, dass wir ansatzweise mal was Cooles machen.
Aber um das abzuschließen, dich zu ermuntern, wenn du irgendwann umziehen solltest, schenke ich dir zur Einweihungsparty
nicht das Sondertrikot, bitte.
Nein, ein Gartenzwerg von 96 und diese und die LED-Lampe. Erinnert dich noch? Geil. Diese rostige.
Perfekt.
Perfekt. Wurde ein bisschen hitzig und ich hoffe zum 135. oder 140. Jubiläum gibt es dann einen Kracher.
Wo wir gerade sauer sind und bei 96 Grad sind, wo wir ja auch mal heißere Themen anfassen, will ich noch ganz kurz eine Sache loswerden, weil es mir einfach wichtig ist. Es gab gestern auch ein Spiel unserer U23 und unser 21-jähriger Spieler Montellen Dikom, der auch bei den Profis immer mal wieder schon im Training mit dabei war, wurde dort rassistisch beleidigt. Wohl auch schlimm rassistisch beleidigt, so dass in der Halbzeit das auch thematisiert werden musste. Das war in Schöningen. Das Spiel wurde dann fortgesetzt. 96 hat dazu eine gute, klare, schnelle Stellungnahme, beziehungsweise die 96 Akademie eine Stellungnahme auf den sozialen Medien rausgejagt, in denen sich davon natürlich distanziert wird. Auch wir als Podcast wollen nochmal ganz klar sagen, Rassismus hat im Stadion und im Fußball absolut nichts zu suchen. Es ist, glaube ich, der Multikulti-Sport schlechthin, in dem fast in jeder Profimannschaft irgendwie alle Kontinente zusammen kicken, und zusammenarbeiten, so wie das in unserer Mannschaft auch so schön ist. Und da hat einfach Rassismus in diesem Sport, in diesem tollen Sport nichts zu suchen und davon distanzieren wir uns auch hier. Eine Sache möchte ich nur nochmal loswerden, weil in dieser Erklärung auch steht, dass Montin Dikom dann entschieden hat, dass weitergespielt wird. Ein 21-jähriger Spieler, der gerade rassistisch beleidigt wurde, der kann das nicht entscheiden. Das finde ich einfach wirklich nochmal wichtig. Also ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, wie ihr es seht, da kann man ja auch so sehen, wir lassen uns von Rassisten nicht den Sport kaputt machen, gut, dass weitergespielt wurde, aber ich finde, das sollten andere entscheiden und dann, bis dieser Typ, der ihn da beleidigt hat, aus dem Stadion raus ist, wird nicht weitergespielt. Und dass der Typ, der ihn da beleidigt hat, einen jungen Spieler, der noch eine ganze Karriere vor sich hat, dass der dann ein Spiel weiterspielen muss und weiß, der sitzt da immer noch und darf immer noch zugucken, das finde ich einfach unfassbar. Und da auch da ist ein großes Versäumnis in Schöningen gestern passiert.
Gucken wir auf unseren nächsten Gegner. Wir haben das Topspiel am Samstagabend 20:30 in Darmstadt bekommen. Und vorab ganz kurz einen lieben Gruß an unseren Experten, den Robby Hunke. Robby Hunke, der kommentiert das Spiel von uns in Darmstadt live. Daher, Robby, wir wissen, du hörst uns. Lieben Gruß an dieser Stelle. Wir hoffen, wir können dir so ein bisschen Input geben fürs Spiel. Ja, schauen wir auf Darmstadt. Die heimste Starkmannschaft, nein, die stärkste Heimmannschaft trifft auf den zweiten Platz, wenn es im Thema Auswärtstabelle geht, Hannover 96. Also da treffen auf jeden Fall zwei Fronten aufeinander, extrem unangenehm in Darmstadt zu spielen. Sie haben auch tatsächlich noch kein Heimspiel verloren, 14 Spiele, 10 gewonnen, 4 unentschieden. Mal gucken. Vorab würde ich vielleicht einmal kurz auf das Kartenverhältnis zu sprechen kommen. Wir haben ja mit Hochdruck das Spiel von Darmstadt auf der Alm verfolgt und haben gehofft, dass einer der Vorbelasteten sich die fünfte Gelbe fängt. Und tatsächlich hat es zwei erwischt. Hannes, wer war's?
Littberg.
Korrekt. Und Kleefisch, korrekt. Sind auch zwei extrem wichtige Spieler für Darmstadt. Littberg ist Erstplatzierter, wenn es um die Tore geht. Der hat schon 14 Buden geschossen. Und Kleefisch als Sechser, Achter ist so ein bisschen Dreh- und Angelpunkt im Darmstädter Aufbauspiel auch. Von daher nehmen wir gerne mit. Die beiden, auf die muss Darmstadt verzichten, da freuen wir uns drüber. Schauen wir mal, bei Hannover fehlt wer, Henne?
Yokota ist auch gelb gesperrt.
Korrekt, unser kleiner Wirbelwind. Der fehlt uns. Mal gucken, wie wir ihn kompensiert bekommen. Ich gehe davon aus, der Coach macht sich dann einen Matchplan hinter. Ja, schauen wir mal auf Darmstadt. Darmstadt, extrem unbequeme Mannschaft, die natürlich offensiv ausgerichtet spielt. Haben auch die meisten Tore in der Liga geschossen mit 50. Hinspiel, erinnert ihr euch? 3-2.
Ja.
Ärgerliches Spiel.
Stimmt.
Ich glaube, das war
spät
das
verloren. Ne?
Ja, spät verloren. Da war, glaube ich, die Bude von Udenne, die gute. Ja, Darmstadt spielt mit einem klassischen 4-4-2, treten die auf. Die agieren im Aufbauspiel aber oft aus einer Dreierkette. Kleefisch, der natürlich gelb gesperrt fehlt, agiert da so ein bisschen wie Leopold, lässt sich gern fallen. Dadurch bildet sich eine Dreierkette. Die Flügel, die rutschen so ein bisschen höher, um deren Stärke auch so ein bisschen einzuleiten. Und zwar machen die echt viel über die Flügel. Die haben auf links hatten sie Marseiler, der ist jetzt ja durch einen Kreuzbandriss komplett raus. Wird natürlich aber ersetzt durch ebenfalls starken Korridor, der von links agiert, und auf der rechten Seite hast du einen Richter. Hinter den beiden hast du auf links einen Nürnberger und auf rechts ein Lopez. Und diese Stärke über den Flügel spielen die halt auch brutal aus. Ne? Die versuchen immer wieder die Aktionen über die Flügel zu ziehen und machen gern auch mal ein paar Diagonalbälle und versuchen so eine Spielverlagerung reinzuholen, woraufhin der Gegner sich natürlich dann so ein bisschen umorientieren muss. Und in diesen Situationen haben sie oftmals dann diese kleinen Lücken, die sich auftun. Und dann gibt es natürlich hier und da mal ein Überlaufen von den Außenverteidigern. Und dann kommen natürlich die scharfen Bälle ins Zentrum rein. Da steht, wenn ein Littberg nicht da ist, wahrscheinlich ein Hornby. Ein ebenfalls brutaler Stürmer, der auch schon 9-mal genetzt hat und auch 7 Vorlagen gegeben hat. Also da ist schon eine krasse individuelle Qualität drin, die auch über die Jahre echt zu einem Kern rangewachsen ist. Darmstadt ist der Kern, der spielt echt schon länger zusammen, und das merkt man, die sind echt stabil, die sind gefestigt und die kannst du auch schwer knacken, vor allem zu Hause. Mhm. Ebenfalls eine Stärke von den Darmstädtern ist das Umschalten, also die lauern quasi auf diese Momente, wenn sie den Ball haben, und dann versuchen die direkt mit ein, zwei Pässen durch die Räume zu kommen, durch die Ketten zu kommen und die Zielspieler vorne ins Spiel zu bringen. Wenn die Zielspieler nicht anspielbar sind, dann geht es natürlich wieder über die Flügel, da haben sie die Qualität. Also das wird auf jeden Fall eine harte Nuss. Die Darmstädter, die sind auch im Vergleich zu anderen eher eine passiv spielende. Das gibt so ein, ich bin jetzt nicht so der krasse Analyst von irgendwelchen Statistiken wie vielleicht du, Henne, aber es gibt einen PPDA-Wert, den kennst du bestimmt, ne? Das ist quasi die Intensität im Pressing. Da ist Darmstadt auf Platz 13 im Ligaschnitt, also jetzt keine Mannschaft, die extrem aggressiv drauf geht, wie das vielleicht die Roten machen. Von daher ist halt die Frage, wie gehen die bei uns ins Spiel? Also ich gehe auch da stark davon aus, dass sie eher passiver agieren und auf diese Momente warten, wo sie sich den Ball schnappen, um dann halt in die Gegenaktion reinzukommen. Hannover wird höchstwahrscheinlich mit viel Ballbesitz wieder ins Spiel gehen und wird natürlich dann auch an dem Matchplan festhalten, wie wir es halt kennen, so in die Aktion reinzukommen. Bleibt echt spannend. Wo wir echt vorsichtig sein müssen, haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, Standards. Wir sind nicht die Standardstärksten, treffen aber auf mit die Standardstärksten der Liga, Darmstadt. Die haben da drei Kanten hinten in der Verteidigung. Vukotic, gut, ich glaube, der spielt nicht so viel. Er ist, glaube ich, der Dritte in der Innenverteidigung. Aber der Maglica, der ebenfalls schon 6-mal geputzt hat, der hat jetzt auch ein frisches Tor gemacht auf der Alm. Maglica mit 1,98 und der Pfeiffer mit 1,96. Und da hast du auch noch einen Vukotic auf der Bank mit 2,01 Meter. Also die haben da brutale Kanten hinten drin stehen, die natürlich in den Standards genau ihre Qualitäten mit der Größe ausspielen können. Die haben auch den höchsten X-Goal-Wert, wenn es nach Standards geht. Und auch defensiv, wenn sie Standards verteidigen müssen, sind sie da auch auf jeden Fall im Ligaschnitt unter den Top 5. Also da habe ich echt Bauchschmerzen. Also wenn wir gegen die ein Standardtor erzielen sollten, lasse ich mir mal eine Kleinigkeit einfallen für euch beiden. Versprochen.
Okay. Ja, dann sag doch nochmal, wie wir in das Spiel gehen.
Wenn wir jetzt wieder würfeln müssten, könnten wir uns das eigentlich sparen, weil unser Trainer wird uns wahrscheinlich wieder überraschen. Ich sage einfach mal, wie ich ins Spiel gehen würde. Also ich würde tatsächlich dieses Experiment mit einem Enzo in der Innenverteidigung würde ich gern sein lassen. Ich hätte ihn gern wieder auf der 6 beziehungsweise auf der 8 und würde hinten auf jeden Fall Big Mike ins Zentrum stellen. Der gehört einfach rein, er bringt Ruhe rein und du brauchst einfach diese ruhige Säule hinten drin. Dann würde ich tatsächlich mit einem Allgäuer und mit einem Gita daneben starten. Ocon ist mir einfach zu unsicher. Ein Allgäuer, der macht es wirklich solide. Das hat mich überrascht. Ich würde ihm auch weiterhin das Vertrauen schenken. Der bringt die Schnelligkeit mit. Für mich auf jeden Fall die Dreierkette, die es jetzt auch einfach sein muss. Jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß, dass da so eine Grundordnung, die Abstimmungen, dieses permanente, gerade hinten in der Verteidigung, dieses permanente Durcheinanderwürfeln, das ist einfach, gibt es in den anderen Vereinen auch nicht so, wie ich es bei uns oft sehe. Ja, dann haben wir natürlich den Enzo davor und vor Enzo ganz klar Seko, der keine rote Karte bekommen hat, der weiterhin auf dem Platz stehen darf, der muss spielen, der wird auch spielen, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Flügel brauchen wir uns, glaube ich, auch nicht drüber unterhalten. Udenne hat übrigens rechts gespielt, ne? Gegen, wen ihm auch sei. Ich würde Neubauer rechts aufstellen und.
Stimmt, Udenne rechts und Neubauer links.
Korrekt, ne? Die haben es komplett andersrum gemacht. Ja. Die spannendste Frage wird dann natürlich wieder die Offensive sein. Ich bleib dabei. Ich möchte Benji Kellmann von Anfang an sehen. Mhm. Auch wieder im Spiel gegen Elversberg. Ja, Pichler hatte seine Aktionen, der hat das auch wieder gut gemacht, aber alles, was er gut macht, macht Kellmann besser. Meine Meinung. Jeder kann ja seine Meinung haben, aber ich möchte Kellmann spielen sehen. Der muss Anschluss halten an Zukowski, der ihn so ein bisschen davonzieht mit dem Buden. Wer ersetzt Jokota? Ich tendiere tatsächlich dazu, dass Hüseyin links startet und Bundu rechts. Hannes freut sich, als der Name Bundu fiel.
Ja, ich will ihn wieder sehen.
Welche Alternativen gibt es halt auch? Ne? Also die Alternative wird Elias Saad und Noah Weißhaupt. Ich weiß nicht, keine Ahnung.
Sind beide ein bisschen verpufft.
Ich habe das Gefühl, der wird auch nicht mehr seine Chancen kriegen. Und Saad, ich weiß nicht, da die Ansätze, ja, die sind gut, aber also das, was er bis jetzt gebracht hat, war noch nicht so überzeugend. Da finde ich einen Chakrun, brauchen wir nicht drüber sprechen, viel, viel dynamischer, viel, viel eifriger auf dem Platz auch. Und ein Bundu will ich einfach spielen sehen.
Ich glaube, da hat keiner was gegen. Ja. Geile Kombi.
Findet er gut, ja?
Ja.
Das ist doch schön. Okay, das wäre für von meiner Seite aus, wäre es das gewesen? Der kleine Blick auf Darmstadt. Wird auf jeden Fall ein heißer Ritt.
Alright, vielen Dank Gianluca. Ich rappe jetzt hier noch einmal den nächsten Spieltag einmal für euch kurz und knapp ab. Freitag startet Düsseldorf gemeinsam mit Karlsruhe. Düsseldorf zu Hause gegen Kiel und Karlsruhe zu Hause gegen Bielefeld. Am Samstag spielt Nürnberg zu Hause gegen Dresden. Der Knoblauchatem spielt zu Hause gegen die Teufel aus Lautern vom Betze. Münster zu Hause gegen Fürth und wir um 20.30 Uhr im Topspiel, Flutlichtspiel auswärts in Darmstadt. Am Sonntag spielt Bochum zu Hause gegen Peine Ost. Elversberg zu Hause gegen Schalke mit unserem Spiel mit Abstand natürlich das wichtigste Spiel, auf das wir auch schauen werden. Und Paderborn zu Hause gegen Magdeburg, da sind wir auch gespannt. Für uns jetzt die anderen Spiele immer wichtiger und mittlerweile dürfte auch kein Trainer mehr in den PKs behaupten, nee, wir gucken nur auf uns, wir wissen nicht, was der Rest macht.
Bullshit.
Genau, das ist der Spieltag und ich freue mich jetzt schon wieder drauf.
Geil.
Ja. Und jetzt, schön, dass ihr dran geblieben seid. Es wurde heute, glaube ich, eine ausführliche Folge. Aber wir wären ja nicht wir, wenn wir jetzt am Ende nochmal ein spätes Osterei für euch hätten, das wir euch ins Nest legen. Also es sieht so aus. Ihr fahrt auswärts nach Darmstadt. Ihr fahrt zurück. Ne, dann seid ihr so auf der Autobahn. Um 0.01 Uhr geht ihr in bei Spotify auf unseren Podcast und hört die Jubiläumsfolge. Dann kommt ihr nach Hause. Schlaft euch aus und um Punkt 15 Uhr seid ihr im Ahrenzelt auf dem Frühlingsfest. Denn dort startet die Jubiläumsfeier und um 15 Uhr haben wir unseren ersten Live-Auftritt. Hen und ich werden auf der Bühne sitzen, adrett gekleidet und gemeinsam mit Jannis und Christoph vom Archiv werden wir ein paar schöne Anekdoten aus dieser Jubiläumsfolge nutzen, um euch anhand von Exponaten mit in die Zeit zu nehmen. Und euch ein Gefühl zu vermitteln, wie es damals so war in unserem Verein. Und das wird, glaube ich, mega geil. Wir sind super gespannt. Und wir hoffen, dass möglichst viele von euch kommen. Ich übergebe jetzt auch nochmal an Henne, weil ich glaube, der will euch auch nochmal heiß machen. Der sitzt schon ganz zittrig vor dem Mikrofon.
Ja, es ist einfach eine riesengroße Ehre, dass wir jetzt nach einem halben Jahr, die wir hier zusammen unseren Podcast machen und mit euch, den vielen Hörern da draußen, das zusammen hier jede Woche zelebrieren, dass wir halt das Vertrauen und die Anfrage bekommen haben, da im Zelt diese Jubiläumsfeier paar Jahren ein bisschen mit eröffnen zu können. Und es ist natürlich für uns, die wir immer nur auf euren Ohren sind und die wir sonst eigentlich nicht so zu sehen sind, natürlich auch aufregend, dass ihr uns dann mal live und in Farbe sehen könnt.
Und auch andersrum, ne? Dass wir euch mal live und
euch,
in Farbe sehen.
Genau. Ja. Und wir würden uns natürlich riesig freuen, wenn unsere große 96. Minute Community da zahlreich das Festzelt stürmt.
Ja,
und uns da ein bisschen, es wird glaube ich ganz interessant, ein paar Gänsehautmomente, ein paar Lachmomente und nachher können wir dann ein Bierchen zusammen trinken auf
genau.
unseren geliebten Verein.
Und die Hörerfrage für die nächste Folge ist ganz einfach, wer von euch wird am Sonntag um 15 Uhr im Ahrenzelt sein und uns unterstützen während unserer Liveaufnahme?
Genau, vielleicht ja auch später, ne? Es geht
natürlich
nach unserem kleinen Bühnenauftritt dann auch noch weiter. Ja, das heißt, wer dann aus Darmstadt zurückkommt, kann dann beim Marathon katern, ein bisschen anfeuern, da schon mal wieder das erste Bierchen trinken und dann langsam Richtung, weil man ja nicht sich mit dem Auto bewegen kann, langsam zu Fuß durch die lebendige Stadt, die brodeln wird wegen Marathon und wegen Jubiläum, dann zum Festzelt kommen. Wir freuen uns, euch da zu sehen und ein bisschen was für euch auf die Bühne zu bringen, was dem ganzen Jubiläum gerechter wird als das Trikot.
Word.
Schönes Schlusswort.
So beenden wir das.
Bis dann. Peace.
Ciao, na.